Als ich mich angefangen habe, mit Gordon Parks zu beschäftigen, was ja einige Jahre her ist, war ich fasziniert von seiner Vielfältigkeit. Also dieser Mensch war Autodidakt, hat sich selber das Fotografieren beigebracht, ist dann der erste schwarze Hollywood-Regisseur geworden, hat komponiert, hat Dinge geschrieben, war der erste Modefotograf, der für die amerikanische Vogue gearbeitet hat als Schwarzer. Und dieses ganze Miteinander und diese ganze Vielfältigkeit, die hat mich von Anfang an total fasziniert.
Genau, die Vielfältigkeit haben Sie gerade schon angesprochen, haben schon genannt, Modefotograf war er. Ich konnte auch entdecken, dass er im Zweiten Weltkrieg auch Kriegsfotograf war, sowie war er ja auch Zeit seines Lebens Porträt- und Dokumentarfotograf. Das sind jetzt alles eigentlich sehr unterschiedliche Genres innerhalb der Fotografie. Welche künstlerischen Aspekte hatten seine Fotografien denn gemeinsam und waren so besonders bei Gordon Parks?
Also der fängt als erster Fotograf an, in Harlem in den Ghettos zu fotografieren und fotografiert 3 Jahre später in Paris Models. Ich glaube, genau dieses Miteinander, dieses Gegenüber, auch diese Heterogenität beschreibt ihn auch als Person sehr gut und beschreibt auch das, was er gemacht hat, wenn es um Fotografie geht. Er hat immer versucht, Grenzen zu überschreiten, er hat immer versucht, sich neuen Wegen zu öffnen. Und war immer sehr, sehr neugierig.
Er war unter anderem auch für seine sozialdokumentarischen Fotoreportagen über das Alltagsleben der Afroamerikaner in den Städten bekannt. Harlem haben Sie gerade angesprochen als Stadtteil. Worauf warf er dabei im Speziellen, aber auch im Allgemeinen genau seinen Blick?
Na, er hat natürlich als schwarzer Fotograf ganz andere Zugänge gehabt zu dieser Community in Harlem. Als weißer Fotograf wäre man wahrscheinlich in den 40er Jahren sofort umgebracht worden. Es gab ja eine hohe Kriminalitätsrate. Und er hat eben versucht, sich mit den Gangliedern auseinanderzusetzen. Und mit den Gangliedern in Harlem heißt natürlich auch physische Gewalt ertragen zu müssen, und das zeigen eben auch die Fotos. Und er hat eben dann mit den Leuten eine enge Beziehung aufgebaut und über diese enge Beziehung konnte er eben wunderbare Serien entwickeln und konnte die eben vor allem, was mir bis heute ein Rätsel ist, die auch veröffentlichen. Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie tolle Fotos macht, sondern es geht ja auch darum, dass die irgendjemand sieht und dass er davon leben konnte.
Welchen Themen widmete er dann vielleicht auch im Zusammenhang mit seiner Geschichte vielleicht auch, die er hat? Er ist ja auch in einem sehr armen Viertel groß geworden als Afroamerikaner in einer Zeit, in der die Diskriminierung noch stärker war als heutzutage. Wie weit flossen diese Themen denn in seine Fotografien mit rein?
Nee, er ist ja auf dem Land groß geworden, tatsächlich in den Südstaaten. Und was ihn natürlich immer wahnsinnig interessiert hat, war, wie leben eigentlich die Schwarzen oder wie lebt die schwarze Bevölkerung dort und wie findet eigentlich sowas wie Rassentrennung statt. Und das hat er in mehreren Serien immer wieder bearbeitet und hat natürlich, und das ist auch was ganz Besonderes, hat es hinbekommen, dass diese Sachen im Life Magazine veröffentlicht wurde, das damals 12 Millionen Leser wöchentlich hatte. Also es war das Vorgängermedium des Fernsehens und dadurch hat er einfach auch relativ schnell eine relativ hohe Berühmtheit erlangt.
Sie haben auch schon angesprochen, dass Parks ja sich auch Zugang zu den bekanntesten Protagonisten der Bürgerrechtsbewegung verschaffen konnte. Malcolm X war dabei, Muhammad Ali, Aldrich oder Kathleen Cleaver sowie auch die Black Panther-Bewegung. Welche politischen Positionen bezog denn Gordon Parks und tat er dies immer vorderrangig als Künstler oder auch auf anderen Ebenen?
Nö, ich glaube, der war einfach mit vielen befreundet, auch zum Teil eng befreundet. Und er hat sich ja nicht nur mit den Leuten gut verstanden, die politisch aktiv waren, sondern hat ja auch sich mit Künstlern und Musikern ganz viel auseinandergesetzt. Also es gibt eine fantastische Serie zu Ingrid Bergman, zu Duke Ellington und dann eben auch zu diesen ganzen Protagonisten des amerikanischen Civil Rights Movement. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn jemand das so zusammenbringen kann.
Welchen Stellenwert bekamen denn dann seine Fotografien damit auch innerhalb einer ja doch gesellschaftspolitischen Debatte seiner Zeit?
Nee, er war ein ganz großer Protagonist. Er hat ja eine große Serie gemacht über einen kranken Jungen, der in Rio gelebt hat, im Armutsviertel. Und dieser Junge war lungenkrank und er hat dann seine Arbeit als Fotograf genutzt, um für diesen Jungen Geld zu sammeln und den in ein Sanatorium in die USA zu bringen. Und da merkt man irgendwie schon, dass der versucht hat, die Fotografie als aktive Form des Umgangs mit seiner Umwelt einzusetzen. Und das hat er eigentlich Zeit seines Lebens gemacht.
Ein Beispiel haben Sie gerade schon angesprochen. Ich würde bei den Beispielen auch ganz gern weitermachen. Was sind denn so für Sie persönlich die herausragendsten Werke von Gordon Parks?
Also was mich immer fasziniert hat, war, wie jemand irgendwie in den späten 40er Jahren, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, anfängt in Harlem zu fotografieren und dann 1948 nach Paris geht und als erster schwarzer weiße Models fotografiert für die amerikanische Vogue und auch für Life. Das ist was ganz Herausragendes, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich erst 1968, also erst 10 Jahre später, die Bürgerrechtsbewegung den Weg ebnet, dass ein Schwarzer normal in der Gesellschaft arbeiten könnte. Das dauert ja bis heute eigentlich an. Dann merkt man, wo der sich eigentlich 1948 bewegt haben muss.
Und fallen Ihnen jetzt so künstlerische Arbeiten ein, die Sie da als ja herausragend, herausstechend für seine Werke betrachten, die für Sie persönlich irgendwie so beispielhaft sind für die Arbeit von Gordon Parks?
Ja, Gordon Parks macht 1959 eine große Farbserie über die Segregation, die Rassentrennung in den Südstaaten in den USA. Und da stehen ein paar Kinder an dem Zaun und gucken auf einen Spielplatz. Und diese Kinder, die an dem Zaun stehen und nicht rein dürfen, sind alle schwarz. Und die, die auf dem Spielplatz sind, sind alle weiß. Und das Bild spricht Bände.
Was bei meiner Recherche mir so vor Augen gekommen ist, im August 1942 entstand eines seiner berühmtesten Aufnahmen oder eine seiner berühmtesten Aufnahmen, American Gothic, das Porträt einer Putzfrau, Ella Watson, die erschöpft mit einem Wischmopp in der einen Hand und einem Besen in der anderen vor einer amerikanischen Flagge stand. Mhm. Warum gilt diese Aufnahme als eine seiner hervorstechendsten Arbeiten?
Die Aufnahme von Ella Watson in den frühen 40er Jahren ist ja für die Farm Security Administration entstanden. Da ist ja quasi als der erste Schwarze durch Amerika geschickt worden, um quasi das Leben der schwarzen Bevölkerung auch mal zu dokumentieren. Und da sind ihm ganz fantastische Aufnahmen gelungen, weil er eben auch mit Ella Watson gelebt hat. Also man merkt, er hat mit der Familie, mit Ella Watson ganz viel Zeit verbracht. Und dadurch sind diese ganz intimen Aufnahmen entstanden, wo eben dann so eine erschöpfte Person nach ihrer Arbeit mit dem Wischmopp in der Hand ausruht und er ein Foto zustande bringt, das in die Fotogeschichte eingegangen ist.
Wir haben jetzt schon viele Ebenen angesprochen, wo Gordon Parks sich quasi Zugang geschaffen hat, wo er Teil an etwas haben konnte, ob das jetzt zum Beispiel auch Modefotografie war, was wir jetzt eines der Beispiele genannt haben, was zur damaligen Zeit oder auch Hollywood, was zur damaligen Zeit quasi fast eher undenkbar war oder noch gefordert wurde von der afroamerikanischen Gesellschaft in Amerika. Jetzt haben Sie ihn nur persönlich nicht kennengelernt, aber Sie haben sich ja viel mit seinen Arbeiten auseinandergesetzt, auch mit ihm als Person. Welche Gründe könnte das dann haben, dass es Gordon Parks gelungen ist, zu diesen Dingen, die eigentlich anderen verschlossen blieben, vielen, vielen anderen verschlossen blieben, tatsächlich Zugang zu bekommen?
Also ich habe Gordon Parks nicht kennengelernt, aber was ich von ihm weiß und was ich mitbekommen habe, ist, dass er ein sehr charismatischer Mensch gewesen sein muss. Er hat es irgendwie geschafft, den Chefredakteur des Life Magazine zu überzeugen, seine Bildstrecken zu publizieren, was irgendwie Mitte der 40er Jahre als fast unmöglich für einen schwarzen Fotograf anzusehen ist. Und so ist ihm eben ganz viel gelungen, wo man sich heute fragt, wie geht es eigentlich? Er hat sich mit Leuten gut verstanden und er hat sich immer wieder befreundet und darüber hat er Zugang bekommen. Und das ist eigentlich die wahre Lebensleistung.
Ein sehr berühmtes Zitat von ihm soll wohl sein, dass er seine Kamera auch als Waffe bezeichnet hat. Wo sah er die Rolle von Kunst innerhalb der Gesellschaft seiner Zeit?
Nee, ich würde immer sagen, er hat zwar irgendwie behauptet, dass er die Kamera als Waffe sieht, aber ich würde immer sagen, seine Art von Fotografie hat er als Aktivität gegenüber einer Gesellschaft gesehen und genau so muss man sie auch bewerten. Er hat versucht, Dinge ans Tageslicht zu bringen, die sonst kein anderer sehen konnte. Ob das jetzt irgendwie die Armut von einer schwarzen Familie in Harlem war oder die Harlem-Ganglieder oder eben von einem Jungen, dem es nicht gut geht in Südamerika. Immer hat er versucht, aktiv zu bleiben mit der Kamera in der Hand.
Gordon Parks starb ja 2006 im Alter von 93 Jahren. Was ist denn von ihm als Künstler Ihrer Meinung nach geblieben?
Na, es gibt einfach ein sehr umfangreiches Foto-Oeuvre. Und dann gibt es eben dieses Film-Oeuvre und ein literarisches und ein kompositorisches Oeuvre. Also wenn Sie jemanden fragen wie mich, dann würde ich immer sagen, es sind Bildwelten entstanden, die besonders interessant sind. Und was mich an Gordon Parks immer begeistert hat, war quasi diese Brücke, die er gebaut hat zwischen statischem und bewegtem Bild, also Fotografie und Film, dass das jemand geschafft hat, zwischen diesen zwei Welten hin und her zu gehen. Und wir haben uns ja damals auch gefragt, warum machen wir diese Ausstellung? Und eine der wichtigsten Ansatzpunkte für die Ausstellung bei CU Berlin war, dass der erste Fotograf war, der im Amerika-Haus gezeigt worden ist, wo wir 2014 unsere neue Heimat gefunden haben. Und wann war der erste schwarze Fotograf in einer amerikanischen deutschen Institution zu sehen? Im Sommer 1989, kurz vorm Fall der Berliner Mauer. Und das war einfach der Ausgangspunkt zu sagen, damit muss man sich einfach auch nochmal beschäftigen, weil das auch ein Teil der Geschichtsschreibung ist, wann jemand so spät eine Ausstellung bekommt.
Und vielleicht Gordon Parks zum Anlass genommen, aber auf die aktuelle Situation zu schauen. Sie haben es ja eben gerade erwähnt, der als erster afroamerikanischer Fotograf war ja 89, dann quasi erst in der Öffentlichkeit hier so richtig zu sehen. Mhm. Wie hat sich denn die Situation verändert? Sie als Kurator bekommen es ja mit. Inwieweit ist denn die afroamerikanische Bevölkerung oder People of Color, könnte man sagen, mittlerweile in der Öffentlichkeit, in der Fotoszene vertreten?
Also es ist einfach so, dass es relativ wenig afroamerikanische Fotografie grundsätzlich gibt. Wenn man sich in Amerika die Szene anschaut, bewegt sich da natürlich was. Es kommt natürlich auch immer mehr Fotografie aus Afrika, die natürlich auch in unserer globalisierten Welt überhaupt nicht mehr so einzuordnen ist, als wäre die jetzt nur kontinental auf Afrika beschränkt. Aber das ist eine sehr komplexe Frage und die ganze Kunst- und Fotowelt wird natürlich immer noch dominiert von einer weißen, männlichen Führungsstruktur.